Hallo
und herzlich willkommen
zu Lukas,
dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute geht es um einen absoluten Meilenstein des Science-Fiction-Genres, Blade Runner von Ridley Scott.
Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, hallo liebe Freunde, hallo Lukas, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Es freut mich richtig, hier zu sein heute. Ich habe mich so sehr gefreut auf diese Folge, denn wir sprechen heute über Blade Runner von Ridley Scott. Lukas, freust du dich auch so wie
ich? Ich freue mich auch, wieder mal ins Mikro sprechen zu können. Wir haben ja in den letzten Podcast-Folgen uns mal so ein paar Streaming-Seiten zur Brust genommen und haben euch da mal ein paar Tipps gegeben.
Ja.
Heute geht es mal wieder um einen richtigen Film. Ja.
Endlich können wir mal wieder einen kompletten Film besprechen, analysieren, vielleicht ein paar neue Einblicke gewähren. Und das dann ausgerechnet nach so einer schönen Pause, wo man sich nicht so intensiv mit einem Film immer jeweils beschäftigen musste und sich so intensiv vorbereiten musste, ausgerechnet zu so einem komplexen und in der Filmwissenschaft auch so kontrovers und stark diskutierten Film wie Ridley Scotts Science-Fiction-Cyberpunk-Film.
Genau, habe ich an meiner eigenen Haut erfahren, dass das wirklich ein ziemlicher Brocken war. Ich kann ja vielleicht einfach mal anfangen. Also ich muss gestehen, ich kannte Blade Runner bis vor einer Woche nicht.
Ah, okay.
Habe den vor einer Woche zum ersten Mal gesehen, habe ihn bisher zweimal gesehen.
Also oh, stark.
In der vergangenen Zeit habe ich mir den jetzt zweimal angesehen. Weil es einfach nötig war. Also es, wie du schon sagtest, es ist wirklich ein ziemlicher Brocken. Aber ich sag mal, in Zeiten von Corona immer noch bietet sich es jetzt natürlich an, dass man mal so ein paar Klassiker auspackt, die vielleicht auch etwas härterer Kost sind.
Ja.
Weil man einfach die Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Und da hat das mal gepasst, hat sich auf jeden Fall gelohnt. So viel kann ich schon mal sagen.
Da wird mich aber direkt mal, bevor ich so ein bisschen vielleicht meine Geschichte zu dem Film mal wiedergebe, wird mich ja sofort mal interessieren, wie hast denn du das Ding aufgenommen? Wie war so der vor allem der Eindruck nach dem ersten Sehen? Würde mich mal interessieren.
Also ich habe zu dieser ganzen Blade Runner Thematik, also es gibt ja noch das Sequel Blade Runner 2049 aus dem Jahr 2018.
17.
Genau, das war mir rein von der Thematik her, von den Bildern noch etwas präsenter. Wusste, dass Harrison Ford und Ryan Gosling mitspielen und Jared Leto, nicht zu vergessen. Bin eigentlich relativ unbedarft an den Film gegangen, habe aber schon eine gewisse Erwartungshaltung gehabt, was mich da erwarten könnte. Blade Runner klingt jetzt, also so Klingenrenner wortwörtlich übersetzt, klingt jetzt schon mal so etwas, ja, schon ein bisschen martialischer. Und hat mir schon so ein bisschen das Gefühl vermittelt, dass es um etwas Thriller-mäßiges geht, um etwas Actionlastigeres. Der Regisseur ist ja auch Ridley Scott.
Ja.
Und natürlich kenne ich einige Filme von Ridley Scott. Nicht zuletzt unsere letzte richtige Film-Review, nenne ich es einfach mal, war ja über Gladiator.
Genau, ja.
Auch von Ridley Scott. Und ich sag mal, auf der Basis, vielleicht noch auf der Basis von American Gangster, den ich auch von Ridley Scott, den ich auch sehr mag und sehr schätze aus dem Jahr 2007. Dachte ich, das wird ein typischer, unterhaltsamer, plump gesagt, schöner Ridley Scott-Film, den man mal wieder genießen kann, den man abfeiern kann, den man schön ansehen kann und der einige unterhaltende Momente zu bieten hat, die sich vielleicht auch so ein bisschen ikonisch schon so einbrennen. So, das Ganze wurde jetzt nach der ersten Sichtung zu Teilen erfüllt. Also ich war nicht euphorisiert nach der ersten Sichtung.
Das habe ich mir tatsächlich gedacht.
Ich war etwas erschlagen.
Ja.
Natürlich wusste ich schon im Vorfeld, dass Blade Runner gut sein muss. Und so irgendwie brannte das auch noch in mir weiter. Auch wenn das vielleicht kein gutes Prinzip ist, so an einen Film ranzugehen. Aber ich konnte mir nach dem Film nicht selber eingestehen, dass ich den dann doch gar nicht so gut fand, wie ich es erwartet hätte. Ich glaube, auf Letterboxd ist der Film auch mit 4,1 bewertet im Durchschnitt. Und das war dann schon eine Hausnummer, die mich dann so ein bisschen ins Grübeln gebracht hat. Was hat mir jetzt nicht gepasst? Also warum habe ich jetzt den Film nicht so positiv aufgenommen, wie es die anderen Rezeptionen, sage ich mal, kundtun? Und dann musste einfach eine zweite Sichtung her.
Ja.
Ich habe mir vorher ein bisschen was angelesen, auf was man vielleicht achten könnte. Habe versucht, das so ein bisschen im Eiltempo zu entschlüsseln. Meistens entsteht ja sowas mit der Zeit. Man sieht den Film nochmal, liest vielleicht mal hier was drüber oder dort was drüber. Und nach baut sich so ein eigenes Gefühl, so ein privates, also das ist bei jedem individuell, baut sich so ein Gefühl für den Film auf. Mhm. Die Zeit blieb mir jetzt hier nicht, auch wenn sie vielleicht gut gewesen wäre, aber ich habe dann so gut es geht versucht, mich in den Film hineinzuversetzen. Und nach der zweiten Sichtung war gleich ein ganz anderes Gefühl. Also man konnte sich auf Sachen konzentrieren, die man vorher nicht mitbekommen hat, weil man so diese grobe Struktur, den groben Handlungsverlauf, der, würde ich sagen, also sehr Hollywood-untypisch ist, der auch, würde ich fast sagen, wenn man Alien außen vor lässt, Ridley Scott-untypisch ist, dann fand ich den doch eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Und ja, wir werden es jetzt im Verlauf unseres Podcasts sehen, dass ich dafür schon ins Schwärmen kommen könnte.
Wow.
Ja, muss man schon sagen, es gibt da wirklich bombenstarke Momente, die mich wirklich staunen lassen. Aber erstmal die ganze Thematik, die dahinter steckt. Ich habe vielleicht noch so einen kleinen metaphorischen Vergleich. Und zwar, ich gucke mal, ob ich das jetzt noch zusammenbekomme. Ich hatte mir das so während des Sehens beim zweiten Mal gedacht, was Blade Runner jetzt so nach der zweiten Sichtung für mich ist. Also man kann sich vorstellen, ein Film ist ein Haus. Ne? Im Haus leben Menschen, da gibt es Fenster, da kann man reinschauen. Und das Fenster ist quasi der Bildschirm. Und die Sachen, die man eindeutig sieht, das ist das Performative, was einen, sag ich mal, sofort auf die Netzhaut, sag ich mal, brennt. So, genau, umso näher man an die Fenster rangeht, umso näher kann man sich das Performative irgendwie erschließen. Aber so jedes Haus, nicht jedes, aber die meisten Häuser haben auch dann einen Keller. Und der Keller ist die Metaebene.
Okay.
Da kann man von außen schwer reinsehen. Da muss man wirklich die Vorgänge, die sich hinter den Fenstern abspielen, verstehen und kann nur Rätsel raten, was dann letztendlich im Keller ist.
Ja.
Aber bei Blade Runner war es kein Keller, es war eine Schlucht.
eine riesige Schlucht, in die man reingeworfen wird, ja.
Also man konnte sich schwer irgendwie orientieren. Es ging ganz verschiedene Dimensionen und Richtungen und philosophische Strömungen, dass ich mich da auch jetzt noch so ein bisschen drin verliere und keinen roten Faden finde. Es kann in wirklich 10, 20, 30, 40 Richtungen gehen, in dem man den Film so exerzieren könnte.
Ja, das ist tatsächlich interessant, auch was du gesagt hast in Bezug auf Ridley Scotts andere Filme. Also ich würde dir da zum Teil recht geben, weil du hast ja gesagt, Blade Runner ist nicht gerade typisch für das, was man von Ridley Scott vielleicht kennt. Und das ist in gewisser Weise auch richtig dahingehend, wenn man sich vor allem auf seine späteren Filme bezieht. Mhm. Also wenn man sich, gerade gesagt, oder du hast ja in der letzten Folge, vorletzten Folge, als wir Gladiator besprochen haben, gesagt, dass das dein Lieblingsfilm oder einer deiner Lieblingsfilme sei. Und da ist es ja komplett anders. Ne? Also der Film hat ja so eine wunderbare Klarheit und man kann vielleicht so diese einzelnen, vielleicht auch sozialkritischen Aspekte und so, die kann man relativ leicht rauslesen aus diesem Film. Und das ist bei Blade Runner auch so, aber der Film ist dann doch noch mal viel mehr ein Mysterium als andere Filme von Ridley Scott, wie eben zum Beispiel Gladiator oder auch Prometheus. Ne? Er hat ja danach, 3 Jahre später, noch mal einen Film gemacht, den ich stilistisch ganz, ganz ähnlich finde, nämlich den Fantasy-Film Legende mit Tom Cruise. Und Alien davor ist ja auch schon ein bisschen mysteriöser, ja. Also dieses Alien so als Projektionsfläche von einfach verschiedenen Ängsten, die dann Menschen haben und auch diese Angst, allein im Weltraum zu sein und so, oder im Weltraum zu sein und so, in so einem verlorenen Ort. Und das ist interessant. Also, aber ich würde trotzdem sagen, Blade Runner sticht aus der Filmografie von Ridley Scott auf jeden Fall heraus. Ja, das würde ich schon sehen. Und zu dem zweiten, was du gesagt hast, dass du eine riesige Schlucht sozusagen unter dem Haus hast oder so eine Art Metaebene, da würde ich zustimmen. Also auch sehr, sehr viele Metaebenen, sehr, sehr viele philosophische Aspekte auch, die man an dem Film besprechen kann und auch muss. Zum anderen ist der Film aber meiner Ansicht nach auch ein Metafilm dahingehend, dass er nicht nur finde ich, ein Film ist, der eben diese ganzen philosophischen Strömungen oder vielleicht auch aufgreift oder auch sozialkritischen Strömungen und so, ne, und neomarxistische Strömungen teilweise auch, sondern er ist aus meiner Sicht tatsächlich auch ein Film über das Medium an sich, Was damit gemeint ist oder was ich damit meine, werde ich später dann nochmal erläutern, an anderer Stelle, weil ich möchte erstmal kurz ein bisschen zu meiner eigenen Rezeptionsgeschichte des Films kommen. Der Film ist auf jeden Fall in meinen Top 3 der besten Filme aller Zeiten. Also vielleicht, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber für mich persönlich einfach, ne, ohne dass ich da jetzt objektive Maßstäbe dran setzen möchte und sagen will, das ist jetzt, der muss bei jedem in der Liste sein. Denn ich habe eine ganz persönliche Geschichte mit dem Film. Ich habe mich in der ersten Folge, als es so um uns ging und wo wir herkommen, auch schon mal gesagt, das ist im Prinzip der Film, der mich dazu gebracht hat, dass ich in meinem beruflichen Weg weiterhin dann auf jeden Fall irgendwas mit dem Thema Film anfangen möchte und eben auch vielleicht Journalist werden möchte, vielleicht an der Uni gehen möchte und mich auf jeden Fall mein Leben lang mit Film beschäftigen möchte. Da ich an meiner alten Uni, als ich noch im Bachelor studiert habe, mal ein Seminar über Blade Runner hatte und mir das eine vollkommen neue Welt eröffnet hat, was Film eigentlich kann und wie so eine große Faszination von einer fiktionalen Geschichte eben auch ausgehen kann. Ne? Wir haben in diesem Seminar zum einen das Buch besprochen, denn es gibt, der Film basiert auf einem Buch, nämlich aus dem Jahre 1968 von Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep, also träumen Androiden von elektrischen Schafen, eine Buchvorlage, die sich in wesentlichen Punkten von Ridley Scotts Film unterscheidet. Da kann man auch schon mal, vorneweg geben. Und das Interessante dabei ist, dass das Buch schon eine Vorlage ist oder einer der Begründer des Cyberpunk-Genres. Was das genau ist, können wir gleich nochmal erklären. Genauso wie der Film im Bereich Film eigentlich einer der Begründer oder einer der ersten Filme ist, die dieses Cyberpunk-Genre da eben auf das Medium übertragen haben oder das mit begründet haben, ne, in dem Medium. Aber weiterhin noch, wir haben eben nicht nur das Buch besprochen, sondern wir haben eben auch den Film von Ridley Scott besprochen und wir haben dann in der Folge natürlich auch Blade Runner 2049 besprochen, die Fortsetzung aus dem Jahr 2017 von Denis Villeneuve und zugleich auch die drei Kurzfilme, die man sich dazu angucken kann, nämlich 2022, da weiß ich jetzt gerade den nachfolgenden Titel nicht, weil diese Filme haben alle so weitere Titel noch hinten dran. Auf jeden Fall gibt es dann noch 2036 Nexus Dawn und 2048 Nowhere to Run, genau. Und das sind alles Kurzfilme, die man auf YouTube findet, die man sich da frei anhören kann, die begleitend zu dem 2017er Film erschienen sind und man muss dazu sagen, 2022 ist ein Anime und die anderen Filme sind Realfilme. Und da tauchen dann auch schon Figuren auf, die man auch im Blade Runner 2049 dann findet, in dem Villeneuve-Film. In 2036 wird im Prinzip die Figur von Jared Leto eingeführt und in 2048 die Figur, die von Dave Bautista dann im finalen Film verkörpert wird. Beides exzellente Kurzfilme. Ich durfte da mein Referat und eine Hausarbeit zu dem 2048-Film schreiben. Und es ist schon unfassbar, wie viel sich allein in diesen 6 Minuten wiederfindet. Das ist so unglaublich. Ich glaube, ich habe da dann eine Hausarbeit zum Thema Kapitalismus und Diktatur oder sowas geschrieben oder wie da die Welt in diesem Kurzfilm allein schon dargestellt wird. Das ist wirklich unglaublich. Diese Filme wurden, also unglaublich ist ein großes Wort, aber es ist schon sehr, sehr gut. Und diese beiden Realfilme wurden von Ridley Scotts Sohn, von Luke Scott, verfilmt, muss man dazu sagen. Und der Realfilm dann eben von Denis Villeneuve, der ja dieses Jahr auch einen weiteren Science-Fiction-Film drehen wird, auch eine weitere Buchvorlage verfilmen wird. Beziehungsweise man muss dazu sagen, Blade Runner 2049 ist keine Buchvorlage oder hat keine Buchvorlage. Nämlich Denis Villeneuve für Dune dieses Jahr verfilmen. Ne? Und ich glaube, dieses Skript oder dieser Stoff ist da in sehr, sehr gute Hände gelegt.
Auf jeden Fall.
Wir können ja mal anfangen, darüber zu reden, worum geht es eigentlich in Blade Runner? Was ist eigentlich die Ausgangslage des Films oder die Thematik, Lukas?
Wir befinden uns im Jahr 2019, genau gesagt in Los Angeles im Jahre 2019. Und ja, du hast gerade schon angedeutet, das Wort ja Cyberpunk ist natürlich ein sehr großer, ein sehr dehnbarer Begriff, aber die Welt ja ist durchindustrialisiert, alles wird beherrscht vom Kapitalismus, von Werbung und all seinen Fallstricken. Und in dieser Welt ist natürlich auch schon so die exoplanetarische Forschung vorangeschritten, dass man Kolonien gegründet hat außerhalb des Sonnensystems, des Sternsystems. Die dann durch bestimmte ich nenne es mal künstliche Intelligenzen, sogenannte Replikanten, ja, bevölkert wurden. Und der aktuelle Typ im Film, dieser Replikant mit diesem Typennamen Nexus 6, diese sind aus irgendeiner Kolonie mehr oder weniger ausgebrochen und sind auf dem Weg zur Erde oder befinden sich schon auf der Erde. Und da muss man vielleicht dazu sagen, dass diese Nexus 6 Replikanten ja ein Verbot haben, auf die Erde zu kommen. Also man muss auch noch dazu sagen, dass die Replikanten sehr, sehr intelligent sind. Also sie sind wohl so intelligent wie die intelligentesten Menschen, sehen aus wie Menschen, sind aber ja sehr raffinierte oder auch ja sehr skrupellose Tötungsmaschinen. So wären sie auf jeden Fall von den Menschen auf ja der noch existierenden Erde dargestellt. Und diese sind auf dem Weg zur Erde, befinden sich auf der Erde, haben schon, ich glaube, 23 Menschen getötet. Und nun gilt es, dieses Problem zu beheben. Und dafür gibt es die Blade Runner. Die Blade Runner sind dafür verantwortlich, die Replikanten, die auf die Erde kommen und sich da ja verbotenerweise aufhalten, zu eliminieren, sag ich mal, in den Ruhestand zu schicken. So wird es im Film skandiert. Ja, mehr oder weniger zu töten. Und dabei kommt der Blade Runner Rick Deckard ins Spiel, gespielt von Harrison Ford, der nun auf, ich glaube, 6, 7, 8 Replikanten angesetzt wird, diese zu eliminieren. Genau, und da beginnt dann die Geschichte von Blade Runner, was ich dann anfangs als sozusagen na, Hitman-Thriller ja, so eröffnet, darstellt, geht dann aber meiner Meinung nach über ja, in einen dramenähnlichen Film. Es ist, würde ich nicht sagen, ein Thriller oder ein Actionfilm, denn vor allem im Final Cut, habe ich zumindest gelesen, ich habe bisher nur den Final Cut gesehen, kommen dann wirklich also dramenähnliche oder dramenähnlichere Züge dazu, dass man sagen könnte, dass es sich bei Blade Runner ja, um ein sehr dystopisches Drama handelt.
Ja,
das wäre so im Groben die Handlung.
Das ist schon mal ganz witzig, dass du das erwähnt hast, dass es einen Final Cut von Blade Runner gibt, der dann eben von Ridley Scott eben auch dann genehmigt wurde, beziehungsweise geschnitten wurde, weil der Film in seiner Entstehungsphase relativ viele Probleme hatte und mit dem Endprodukt, was dann 1982 direkt rausgekommen ist, hatte Ridley Scott vor allem so seine Probleme. Das hat damit zu tun, also der Film wurde erstmal 1981 gedreht, vorwiegend in Los Angeles, und es gab schon während der Dreharbeiten ein paar Probleme. Es gab so Spannungen zwischen einzelnen Crewmitgliedern, es gab finanzielle Schwierigkeiten, und am Ende hat der Film 28 Millionen gekostet, was die Produktionskosten schon ein gutes Stück überstiegen hat. Das wurde dann allerdings aufgefangen, dadurch, dass verschiedene Produktionsfirmen oder ja, verschiedene Firmen sich dann eben eingekauft haben, sodass die Rechte für den Film dann auch mehr oder weniger verteilt wurden. Und es war dann so, dass das Ende von Blade Runner ein gänzlich anderes war, als Ridley Scott das eigentlich sich vorgestellt hat. Ne? Denn das Ende wurde tatsächlich sehr, sehr Hollywood-mäßig, ja, sag ich mal, angepasst. Es gab ein Happy End. Ein richtiges, ne? Und das hat so überhaupt nicht zu dem Film gepasst. Mhm. Dieses Happy End wurde tatsächlich dann mit Ausschnitten aus einem anderen Film dann kam zustande. Nämlich hatte man sich bei Stanley Kubricks Shining bedient. Und wir alle erinnern uns vielleicht an Shining, an die Anfangsszene, wenn du diese Kamerafahrt über diese grünen Wälder hast und so, ne? Und die Ausschnitte, die davon übrig waren, wurden dann eben für Blade Runner benutzt. Und außerdem wurden noch Kommentare dann drüber gelegt, beziehungsweise eine Voice-Over drüber gelegt, die das Ganze dann nochmal so ein bisschen ja einfacher gemacht haben, erklärt haben, ein bisschen zugänglicher gemacht haben für ein Publikum. Und das hat mich persönlich, als ich das gelesen habe, so ein bisschen dran erinnert an die Entstehungsgeschichte vielleicht von Snowpiercer von Bong Joon-ho, der 2013 rausgekommen ist. Der Film wurde nämlich auch zunächst, also für alle, die jetzt nicht wissen, das ist der Regisseur, der Parasite gemacht hat, Bong Joon-ho, ein Vorgängerfilm von Parasite im Prinzip, der wurde auch zunächst von Harvey Weinstein abgelehnt mit der Begründung, er sei zu intellektuell für das dumme amerikanische Publikum im Endeffekt. Und deswegen wurde der Film dann leider in den USA nur in Programmkinos gezeigt und ist leider nicht so groß rausgekommen, obwohl das ein absolut fantastischer Film ist, auch meiner Meinung nach. Aber man kann dem Publikum ja durchaus mal ein bisschen was zutrauen. Diese Meinung hatte auch Ridley Scott. Und nachdem man sich dann irgendwie in den darauffolgenden Jahren geeinigt hat, kam erstmal ein Director's Cut 1990 und dann 2007 nochmal ein Final Cut, der dann auf DVD veröffentlicht wurde, beziehungsweise auf Blu-ray. Und mit der Version ist auch Ridley Scott dann sehr zufrieden. 1990 in diesem Director's Cut hat er noch gesagt, ist noch nicht perfekt, aber es kommt zu meiner Vorstellung von dem Endergebnis sehr, sehr nah. Mit dem Final Cut war dann aber schon, konnte er dann, glaube ich, ganz gut leben im Endeffekt. Wie sich das dann darstellt, beziehungsweise was im Final Cut, beziehungsweise auch im Director's Cut schon dann anders ist, können wir vielleicht dann an anderer Stelle nochmal drauf zu sprechen kommen. Man muss dazu sagen, dass der Film auch 1982, als er rausgekommen ist, noch nicht so wirklich viel eingespielt hat auch. Also es gab einige Probleme bei den Rezipienten, die tatsächlich so ein bisschen Probleme mit der intellektuellen Schärfe des Films vielleicht hatten und die auch so ein paar Probleme hatten, was ihre Sehgewohnheiten angeht. Man muss dazu sagen, Blade Runner ist ein sehr, sehr artifizieller Film. Er spielt sehr, sehr viel mit Licht und Schatten, ne? Bedient sich dort beim Film Noir vor allem, ne? Und sehr, sehr viel mit Regen und mit Nebel und verschiedenen Farben und so. Und das ist alles sehr komplex, wie die Bildgestaltung sich gestaltet. Und zum anderen muss man sagen, dass damals in der Hauptrolle Harrison Ford gespielt hat. Und der war damals oder zum damaligen Zeitpunkt bereits ein relativ großer Star. 1977 mit Star Wars A New Hope, oder Star Wars hieß er im Original einfach nur, er ist schon groß rausgekommen. 1980 dann Empire Strikes Back gedreht. Und dann 1981 auch den ersten Indiana Jones Film. Das heißt, viele haben da auch schon so einen leichten Abenteuerfilm vielleicht erwartet, als sie gehört haben, ja, Ridley Scott macht einen Film mit Harrison Ford. Und dass sich das dann nicht bestätigt hat, hat wahrscheinlich viele Leute irritiert. Würde ich jetzt vermuten. Ne? So viel vielleicht erstmal zur Rezeptionsgeschichte. Und man muss vielleicht noch sagen, dass für die Musik des Films der griechische Komponist Vangelis gewonnen werden konnte. Wie gesagt, ein griechischer Komponist, der auch als einer der Pioniere der elektronischen Musik gilt, ist bekannt dafür, oder beziehungsweise er hat für Blade Runner dann klassische Kompositionen mit Synthesizern verbunden und hat dem Film dann eben auch so diesen schönen, diese schöne Stimmung aus so einem nostalgischen alten oder diesen nostalgischen alten klassischen orchestralen Kompositionen und eben diesen sehr technisch klingenden Synthesizern gegeben, dieses Spannungsverhältnis, was meiner Ansicht nach auch im Film eine zentrale Rolle spielt. Ja? Also dieses Spannungsverhältnis aus zum einen einer sich immer weiter industrialisierenden, digitalisierenden und vom technischen Fortschritt geprägten Welt und zum anderen der Nostalgie, die damit auch in weiten Teilen der Bevölkerung verbunden ist. Diese Erinnerung an vergangene Zeiten, ja, was auch eines der großen Themen, nämlich den Verfall der Natur im Film bestimmt, ja, dadurch, dass sich die Leute auch nach diesen künstlich hergestellten Tieren sehnen und so ein Spaß, ne? Und dadurch, dass allgemein relativ wenig Natur zu sehen ist. Und eben auch, dass wir hier eine Durchmischung verschiedener Epochen und Kulturen haben, die sich auch in der Musik eben wiederfindet. Also auch die Musik in jedem Fall stilbildend und auch teilweise sehr bluesig, sehr jazzartig, also auch da der Bezug zum Film Noir, worauf sich ja auch das Cyberpunk-Genre dann in gewisser Weise bezieht, Lukas.
Das stimmt, ja. Der Soundtrack von Vangelis, ich weiß nicht,
wie man es aussieht.
Wirklich super, kann man sich dann auch dezidiert natürlich nochmal anhören. Ist bei Spotify, glaube ich,
lang und breit verfügbar. Tatsächlich nochmal angehört extra für die.
Ist, ich glaube, das Lied heißt sogar Blade Runner Blues.
Kann sein. Ich bin immer sehr, sehr schlecht im Merken von Titeln.
Dieser Song, der sich mir da so ein bisschen eingebrannt hat. Mhm. Wirklich sehr, sehr gut. Du hattest gerade angesprochen, dass der von den amerikanischen Rezipienten dann nicht in dem Maße positiv aufgenommen wurde, wie er vielleicht heute rezipiert wird. Mhm. Das kann meiner Meinung nach, also ich habe da nur so eine kleine Theorie zu, dass das schon auch an der Gewalt liegen könnte. Ich glaube, gerade in den 80ern oder Mitte der 80er kamen natürlich sehr, sehr viele Actionfilme, sehr, sehr viele Abenteuerfilme, die vor Waffen, Gewalt, Explosionen nur so strotzten. Und in diesem Film war Gewalt immer eine Lösung. Also so diese Salvation-Theorie, also Säuberung durch Gewalt, um dann einen Zustand zu erzeugen, der dann letztendlich im Frieden bestehen kann. Und so ist es meiner Meinung nach in Blade Runner nicht. Also Gewalt oder Waffen führen in Blade Runner ganz im Gegenteil nicht zu einer Lösung. Mhm. Oder sind auch dann, sage ich mal, nicht die Quintessenz oder stellen dann am Ende des Films nicht die Quintessenz des Films dar, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Und diese Szene, was ich gerade gesagt hatte mit Blade Runner Blues, weiß jetzt nicht mehr den Namen der Replikantin, aber es ist diese, diese Replikantin, die ich meine, im durchsichtigen Regenmantel, die durch die Scheiben stürzt, erschossen wird von Rick Deckard. Mhm. Und während dieser Szene spielt Blade Runner Blues. Und das war bisher so die einprägendste Szene für mich. Dadurch, dass ganz viele Punkte des Films, die der Film umgreift, zusammenkommen. Zum einen wird eine Frau in Zeitlupe mit eigentlich dazu nicht gerade passender, fast schon schöner Musik, also es ist eigentlich ein schöner Moment, irgendwie ein sehr, sehr ästhetischer Moment, ein atmosphärischer Moment, wird eine Frau, die eigentlich nur von Bikini und, es muss dazu gesagt, eine Schlangentänzerin, die von Rick Deckard in der Situation ein bisschen korrumpiert wurde, die dann flüchten wollte. Und es ist, sie ist leicht bekleidet, hat ein kurzes Höschen an und diesen durchsichtigen Regenmantel, also so der durchsichtige Mensch, der dann auch noch durch Scheiben stürzt, erschossen wird. Ein unglaublich menschlicher Moment. Dafür, dass es Replikanten sein sollen, wirkt dieser Moment einfach sehr biologisch, also sehr auch mitleidserregend, auch wenn das ja zu der Zeit im Film noch, ich sag mal, eher scheußliche oder unberechenbare, gefährliche künstliche Intelligenzen sein sollten, die auf jeden Fall eine Bedrohung darstellen. Aber dieser, ich glaube, das ist der erste Mord von Rick Deckard, den er begeht. Das ist dann schon ein Wendepunkt des Films, der dann letztendlich darin mündet, dass Rick Deckard oder der Film allgemein einen anderen Tenor anschlägt, indem er Gewalt nicht als die Lösung des Films oder nicht als die eigentliche Waffe des Films darstellt. Hm. Genau.
Ja. Das, super Motiv. Das ist ganz witzig, weil ich sage immer, das ist ganz witzig. Ich meine, das ist ganz interessant eigentlich. Ich habe keine Ahnung, warum ich das sage. Aber ich finde, du hast da vollkommen recht, weil bis dahin sind es eigentlich eher die Replikanten, die irgendwie Gewalt anwenden.
Ja.
Also wir sehen das gerade in der Eröffnungsszene, wenn der eine Replikant da durch diesen Void-Kampftest bereits identifiziert wird und dann seinen Tester eben umbringt. Ne? Wir sehen das dann auch in weiteren Szenen, wenn Roy Batty vielleicht nicht unbedingt körperliche Gewalt anwendet, ne? Aber wenn er eben diesen Augenhersteller da so auch,
ja,
auch bedroht, ne? Also ihm, also ihn nicht wirklich bedroht, aber ihm zu verstehen gibt, dass er eben Herr der Lage ist in diesem Moment, ne? Und dann ist es ja auch die Replikantin, die du meinst, die dann erstmal Rick Deckard Gewalt antut und flieht und so, ne? Und dann ist es eben Rick Deckard, der dann eigentlich so diesen Mord dann begeht und das wird als was ganz Furchtbares eben hingestellt, ne?
Ja.
Gleichzeitig aber durch die Musik ja eigentlich auch als was Schönes, oder?
Eigentlich, das war so ein bisschen dieses Paradoxe dran, deswegen wusste ich jetzt nicht, wie ich die Situation an sich werden soll.
Hm.
Es ist sehr schön, sehr ästhetisch dargestellt, also audiovisuell, von der Kameraarbeit her, diese Zeitlupe, dann stürzt sie, glaube ich, noch in ein Schaufenster, wo schon zwei Puppen so hindrapiert sind, die in so einer Schneelandschaft da irgendwie liegen.
Hm.
Da stürzt sie rein oder stürzt mehr oder weniger durch dieses Schaufenster. Und das ist fast zu schön, um wahr zu sein, kann man tatsächlich sagen. Da ja eine Mordszene natürlich nie was Schönes sein sollte, aber in dieser Situation sehr artifiziell, künstlerisch hoch ansprechend dargestellt.
Hm. Die Frage, die sich ja da stellt und die ich dir dann auch direkt mal stellen würde, ist ja, wir wissen ja eigentlich, dass das eine Maschine ist, diese Replikantin. Warum, denkst du, fühlen wir trotzdem mit ihr mit? Oder ich meine, wir haben das ja auch in späteren Szenen des Films, dass wir dann eigentlich mit diesen Maschinen dann schon mitfiebern, obwohl wir ja wissen, eigentlich sind das nur Bits und Bytes, wenn man es genau nimmt.
Ja.
Ne?
Oh. Also ich glaube, Ridley Scott oder Blade Runner an sich, das Werk Ridley Scotts zielt darauf ab, diese Replikanten so menschlich wie möglich darzustellen.
Mhm.
Also man sieht keinerlei körperliche Regung oder mimische oder gestische Ausdrücke, die irgendwie darauf schließen lassen könnten, dass es sich hierbei um einen Replikanten handelt. Mhm. Gehen wir jetzt zu Terminator oder gehen wir zu Star Wars, da sieht man spätestens bei Verletzungen, bei gröberen Verletzungen ganz genau, wer ist jetzt Mensch, wer ist jetzt Maschine. Mhm. Zum Beispiel, also bei Arnold Schwarzenegger, Terminator Teil 2, zieht ja die Haut seines Armes ab und darunter steckt natürlich dann dieser Roboterarm mit Drähten und Metall und Schrauben.
Wobei man da, kleiner Einwand, wobei man da gerade bei Star Wars, finde ich witzig, also grundsätzlich gebe ich dir recht, aber gerade bei zwei Figuren ist das ja in Star Wars eigentlich nicht so, nämlich bei Darth Vader und Luke Skywalker, fällt mir gerade ein. Ne? Weil du siehst ja dann, wie wenn die Hand von, also das Luke bekommt ja dann diesen mechanischen Arm und wenn er dann seinem Vater am Ende den Arm abschlägt, sieht man ja da diese Drähte. Aber dann, wenn er den Helm abnimmt, sieht man ja eigentlich den Mensch darunter und dieses traurige Gesicht und so weiter. Aber grundsätzlich gebe ich dir da recht.
Ich hatte jetzt an C-3PO gedacht.
Ja, dachte ich
als,
mir, ja.
Als Roboter, den man auch als Roboter schon auf, sage ich mal, 10 Metern, 100 Metern, 1000 Metern erkennen könnte.
Ja.
Einfach an seinen Bewegungen, an seinem metallischen Aussehen. Mhm. Genau das ist bei Blade Runner nicht der Fall. Die Replikanten sehen aus wie Menschen, sie verhalten sich wie Menschen. Wenn auch nicht im Detail, das wird dann vor allem bei einer Liebesszene sehr deutlich. Hm. Zwischen Rick Deckard und Rachel. Dadurch, dass diese künstlichen Intelligenzen keinerlei Erinnerung haben, eine Lebensspanne von 4 Jahren hatten sie also keine Zeit, irgendwelche Erinnerungen, irgendwelche Erfahrungen anzuhäufen. Dafür wurde ihnen aber, so eine Art künstliche Erinnerung eingepflanzt.
Ja.
Und in dieser kam halt dieser Moment des ersten Kusses oder dieser Moment körperlicher Nähe kam darin nicht vor und deswegen konnte Rachel dann auch nicht dementsprechend reagieren, so wie man es einer Hollywood-typischen Liebesszene nachsagen würde. Mhm. Also auch wieder eine sehr Hollywood-untypische Liebesszene, was vielleicht auch bei vielen Menschen für Irritation sorgt. Dadurch, dass es dieses Happy End, dieses, so ein bisschen dieses pathetische, Lamoyante einfach nicht gibt. Hm. Es gibt so diese Love Interest von Rick Deckard, aber das formt sich nicht zu etwas rosanem, schwülstigen, sondern das bleibt in dieser Tristesse und in dieser Kühle. Und nur, zwischen den Zeilen könnte man gerade am Ende da so eine kleine Liebesgeschichte einflechten.
Hm. Es ist ganz interessant, was du dazu sagst, denn gerade die Replikanten sind es ja dann im Film, also auch wenn du jetzt hier diese Szenen beschrieben hast, so ist es ja dann am Ende doch so, dass Rachel da mit ihm mitkommt und so, ne? Und es ist ja auch so, dass Roy Batty, Harrison Ford, Rick Deckard, dann auch am Ende rettet, ja, also er hat ja einen Moment von höchster Menschlichkeit im Prinzip und das Schockierende oder Witzige daran ist, dass du, wenn du die wirklichen Menschen im Film siehst, also bei denen es eigentlich klar sein könnte, dass sie Menschen sind, ja, der Polizei-Officer und dieser Typ, der Rick Deckard dann immer beschattet, der das auch dieses Einhorn dann, diese Origami-Figur bastelt, dass die ja eigentlich überhaupt nicht empathisch sind, ja, das sind ja totale, also Menschen, die in keinster Weise sympathisch sind und zu denen man auch relativ schwer selbst als Zuschauer eine Empathie aufbauen kann. Ne? Genauso wie Tyrell, der Chef der Tyrell Corporation, ja, und diese Firma hat ja auch dieses Motto, menschlicher als der Mensch. Ne? Es geht also darum, hier Roboter zu schaffen, beziehungsweise Produkte zu schaffen, muss man ja sagen, die sich tatsächlich menschlicher als der Mensch verhalten. Also auch in Bezug auf die Menschlichkeit, in Bezug auf Empathie und Mitgefühl. Das ist etwas, was auch im Roman tatsächlich sehr gut rausgearbeitet wird und auch wörtlich rausgearbeitet wird, dass es da tatsächlich um Empathie, um Mitgefühl geht. Dass Empathie eben das ist, was den realen Menschen eigentlich von dem Replikanten unterscheiden müsste, weil die Menschen sind ja empathisch, die Replikanten nicht, aber im Film stellt es sich ja ganz umgedreht dar. Ne? Das heißt, hier geht es eigentlich um die Frage, ab wann erachten wir eigentlich ein wirkliches, ein Wesen, eine Existenz als erhaltenswürdig, ja, oder so, als ab wann respektieren wir es oder ihre Existenz, ja. Und vor dieses Dilemma stellt uns Blade Runner, ja. Und das ist ja auch ein ganz spezifischer Punkt im Film-Noir-Genre, aber auch im Cyberpunk-Genre, zu dem ich jetzt mal ganz kurz kommen möchte, denn ich möchte mal kurz erklären, was Cyberpunk überhaupt ist, denn wir haben ja am Anfang gesagt, dass Blade Runner im Prinzip, also zum einen das Buch, zum einen der Film, das Cyberpunk-Genre in ihren jeweiligen Medien mehr oder weniger vorangebracht haben, wenn nicht sogar begründet haben in gewisser Weise, also mitbegründet haben. Und da möchte ich mal kurz drauf mich beziehen, was Cyberpunk denn im Sinne des Filmes meint. Also es ist, ich habe gelesen oder ich habe mir dazu ein bisschen Literatur durchgelesen und es Cyberpunk wird im Prinzip als das Film-Noir oder als der Film-Noir des Science-Fiction-Genre bezeichnet, ja. Jetzt muss man sich erstmal fragen, was ist Film-Noir? Ist natürlich eigentlich hinreichend bekannt, aber ich möchte trotzdem noch mal so ein paar Merkmale herausarbeiten. Zum einen wird uns eine zynische, recht pessimistische Welt präsentiert. Es werden starke Hell-Dunkel-Kontraste uns präsentiert und es zeigt oft eben keine klassischen Helden, sondern eher Anti-Helden, ja, verbitterte Protagonisten und diese Figuren sind auch entfremdet, sodass wir uns sehr schwer tun, und mit ihnen mitzufühlen, ja, dass wir also auch vor ein moralisches Dilemma gestellt werden, ob wir mit diesen Personen jetzt sympathisieren oder eben nicht. Gleichzeitig wird uns eben sehr, sehr oft Nacht gezeigt und es werden uns auch harte Themen gezeigt, sowas wie Kriminalität Korruption, ja, oder Geldgier, ja,
und Drogen, und sowas, Alkohol.
Drogen, Alkohol, ja. Genau, Drogen, Alkohol, auch ein wichtiges Thema in Blade Runner, wie ich finde. Rick Deckard trinkt ja die ganze Zeit, ne, er ist ja die ganze Zeit nur am Saufen, ne, um das mal so salopp zu sagen. Und zugleich auch ein wichtiger Charakter oftmals in Film Noir ist die Femme Fatale, also die Frau oder die verführerische Frau, die dann den Helden ins Unglück stürzt im Endeffekt, ja, oder zumindest dazu prädestiniert ist, ihn ins Unglück zu stürzen. Das ist zum Beispiel auch Film Fatale, ist auch zum Beispiel, oder Film Noir, oder die Film Fatale im Film Noir, ist zum Beispiel auch ein Protagonist, den man, oder ein Charakter, den man sehr, sehr oft in Filmen von David Lynch sehen kann. Ja, egal, ob wir jetzt an Mulholland Drive, an Eraserhead denken, wir denken an die Nachbarin, ja, in die sich dann, die dann versucht, den Mann zu verführen, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, oder auch Lost Highway, die Frau, die nicht befriedigt werden kann und dann eben sich einen anderen Mann sucht und es gibt dann so dieses Denken beim Protagonisten, dass sie ihn vielleicht betrügen könnte und so ein Spaß, ne? Und zum anderen ist der Film auch aus technischer Sicht hat der Film Noir spezielle Merkmale. Zum einen eben eine relativ klare Low-Key-Beleuchtung, schräge Kameraperspektiven, die eben extrem von oben oder von unten das Geschehen betrachten. Das ist mir jetzt bei Blade Runner gar nicht so sehr ins Auge gestochen. Was mir allerdings ins Auge gestochen ist, ist der häufige Nutzen von Weitwinkelobjektiven. Gerade bei den Anfangsszenen, wenn diese Gebäude gezeigt werden und so, ne, und diese großen Plakate an der Seite und so. Das ist im Prinzip Film Noir. Und auf Cyberpunk-Genre übertragen haben wir das Gleiche auch. Nur werden dann eben, wird diese pessimistische Welt uns eben als eine urbanisierte Welt beschrieben, ja, es gibt kaum noch Natur, ja, alles ist im Prinzip, konzentriert sich auf diese Megacities, die da irgendwann die Natur ersetzt haben. Es werden staatliche Monopole gezeigt, die eben durch technischen Fortschritt sich eben Monopole arbeiten konnten, dass sie eben auch den Staat ausgesetzt haben und eben als sich das Gewaltmonopol eben auch gesichert haben, auch durch private Sicherheitsfirmen und so weiter und so fort. Und das sehen wir ja auch im Blade Runner, ja, diese Omnipräsenz von Polizei, von Suchscheinwerfern und so. Und eben auch die Urbanisierung, um das ganz kurz noch abzuschließen, und diese Kapitalisierung der Welt, ja. Immerzu diese Werbeplakate, diese Leuchtreklamen, ne, und eigentlich überhaupt kein künstliches, reales Licht mehr oder
natürliches.
Natürliches, genau, dankeschön. Oder Sonnenlicht, sondern alles Licht geht eigentlich nur noch von diesen Leuchtreklamen aus und so weiter und so fort. Es gibt nur noch einen Punkt in der ganzen Welt von Blade Runner, wo es tatsächlich noch eigentlich Sonnenlicht gibt, und das ist eben ganz oben an der Spitze in der Tyrell Corporation, wo die Sonne durchscheint, ja. Also den Reichen ist dieses Privileg wird denen doch noch zugestanden. Und und gerade dieses künstliche Licht sieht man halt auch im Blade Runner ganz, ganz oft, ja, diese blaue Beleuchtung, rote Beleuchtung und auch die grüne Beleuchtung, wo man auch nochmal vielleicht drauf eingehen kann, was das jeweils zu bedeuten hat, das ist nämlich auch ganz interessant, und auch eben dieses Verlangen oder dieser große Punkt der Nostalgie, der sich dann bei den einzelnen Menschen widerspiegelt, ja, also dieses Spannungsverhältnis zum einen aus dem Versprechen einer besseren Zukunft durch den technischen Fortschritt und auf der anderen Seite, dass dieses Versprechen eben nicht eingelöst wurde und dass wir eben dort eine Dystopie vorfinden, dahingehend, dass dieser technische Fortschritt eben nur noch den Reichsten genützt hat und nicht mehr bei den Ärmsten angekommen ist, ja.
Also ich glaube, das wäre so die typische Marx'sche Horrorvision gewesen. Mhm. Ja, vom durchkontrollierten, durchkapitalisierten ja, Menschen, der kontrolliert wird, der durch Tests klassifiziert wird, ja, dessen Auge, dessen Umwelt sich dieser Welt gar nicht mehr entfliehen kann. Mhm. Also man findet eigentlich keinen ruhigen Punkt mehr, um, ja, sag ich mal, die Augen zu entspannen. Alles ist mit dieser leuchtenden Reklame ausgestattet, mhm, die irgendwelche Versprechen anprangern, die dann natürlich letztendlich nicht gehalten werden. Mhm. Genau, also wie du schon sagst, eine wirklich dystopische, fast schon apokalyptische Welt, von der man denken kann, dass diese nicht mehr lange existieren kann, weil sie ja von, sag ich mal, einer eher humaneren Zivilisation zu einer reinen Wirtschaftszivilisation diffundierte durch verschiedene Prozesse, die du besser kennst als ich.
Ach, das weiß ich nicht. Das ist ja auch in der Vorbereitung auf die Folge vielleicht ein bisschen was reingekommen.
Genau. Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Hm. Und diesen Kapitalismus sieht man ja auch, was heißt diesen Kapitalismus? Also die Auswirkungen der Welt sieht man dann eben in Blade Runner sehr, sehr klar. Also gerade wenn man so durch diese total eng, wenn die Kamera durch diese ganz engen Gassen da unten geht, ja, und diese komplette Überbevölkerung der Menschen eigentlich, also Blade Runner ist dahingehend eigentlich so dieser Prototyp für das Cyberpunk-Genre, kann man sagen, ja. Auch der Held, der sich mehr oder weniger dann oft in Bars aufhält, dann in einem Stripclub, das sind so ganz, ganz typische Orte auch für den Film Noir und dann auch für Blade Runner im Speziellen, ja. Mhm.
Genau. Aber das ist für mich auch wieder so eine, in einer gewissen Art ein Red Herring, mhm, weil der Film, dieses Film-Noir-Genre meiner Meinung nach nicht für sich nutzt. Also es ist auf jeden Fall das Setting, mhm, ist auf jeden Fall da, gerade auch, wie du es schon gesagt hast, die Beleuchtung, so grelle Kontraste von hinten, von oben, von unten. Mhm. Es gibt eigentlich keine tatsächliche Beleuchtung in dem Sinne, sondern die Beleuchtung findet eigentlich nur statt durch irgendwelche Gegenstände.
Genau.
Also durch, ja, entweder Reklame, durch irgendwelche Neonröhren. Mhm.
Wird auch nochmal verstärkt durch Nebel und Smog, genau, der sich, genau, da durch, genau, der Straße befindet, ja, und so, ne?
Regen. Genau. Genau, und dadurch entsteht schon so dieses ja, Neo-Noir oder Film-Noir-Genre Setting, aber ja, mit einem richtigen Film-Noir, mit einem, so, sagen wir so, einem Gangster-Krimi hat das Ganze dann eher weniger zu tun.
Mhm. Ja. Genau. Gibt es irgendwas Spezielles, über was du sprechen möchtest, Lukas?
Also ich hatte mich während des Films gefragt, ob ich den Film für gut gealtert empfinde.
Okay.
Also der Film ist jetzt, lass mich kurz nachrechnen, 38 Jahre alt, wird, mhm, in 42. Mhm. Hatte mich so gefragt, ob der Film jetzt optisch, dramaturgisch, schauspielerisch mir irgendwelche Übermittlungen sendet, die mir dann vielleicht so einen Hinweis geben, hier ist er vielleicht doch ein bisschen altbacken oder, mhm, ist sehr zeitlos. Und da bin ich eigentlich zum Entschluss gekommen, dass ich mir nochmal Blade Runner 2049 anschauen muss. Davon verspreche ich, mhm, mir natürlich, Regie hat Denis Villeneuve geführt, gerade was das Optische betrifft, nochmal eine Ecke mehr. Mhm. Da du, wie schon sagtest, so dieses Audiovisuelle so teilweise so ein bisschen low-key ist, mhm, aber trotzdem für 1982 dann schon sehr opulent, sehr fast schon avantgardistisch. Mhm. Also ich glaube, das gab es bis dato selten. Auch wenn so dieses Setting mit künstlichen Intelligenzen schon des Öfteren aufgegriffen wurde. Ich glaube, Metropolis ist ja irgendwie so ein bisschen so eine Vorlage.
Auf jeden Fall. Das, also wenn man so sich eine filmische Vorlage vielleicht aussuchen kann, so eine Urvorlage, was den Film angeht, dann ist es mit Sicherheit Metropolis, ja. Von Fritz Lang aus dem Jahre 1927. Nur um das mal kurz, ja.
Ja, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, im Final Cut ist Blade Runner thematisch sehr gut gealtert. Optisch muss man so dieses Nostalgische schon mögen. Also ich kann mir vorstellen, dass für, ja, sag ich mal, neuzeitliche Sehgewohnheiten Blade Runner schon ein bisschen zu altbacken sein kann. Dadurch, mhm, dass Blade Runner ja zwar in der Zukunft spielt, die aber zum jetzigen Zeitpunkt, mhm, nicht mehr Zukunft ist. Mhm. Und das ist ähnlich wie bei Alien, wenn man dann, sag ich mal, im Jahre 2019 was eine Zukunftsvision war von Ridley Scott, wenn man da noch alte Röhrenbildschirme oder irgendwelche knatternden Tastaturen sieht, die es dann schon im Jahr 2020 oder schon im Jahr 2010 oder im Jahr 2000, die es da schon lange nicht mehr gab. Das muss man vielleicht so ein bisschen mögen oder sich ein bisschen drauf einlassen.
Mhm. Genau. Ja. Also ich finde persönlich schon, dass der Film relativ gut gealtert ist, auch was so die Bilder angeht und gerade was die Bildsprache angeht. Mhm. Die ist halt immer noch unfassbar schön, finde ich. Mhm. Also gerade was die Farben angeht, die Einteilung der Bilder und so, das ist schon alles sehr, sehr großartig, finde ich, immer noch. Und ich glaube, der Film gewinnt auch dadurch eine Zeitlosigkeit, dass er eben so artifiziell ist, ja, und eben bewusst vielleicht nicht unbedingt darauf ausgerichtet ist, aus einer rein technizistischen Sicht eben über die Jahrzehnte zu überdauern, ja, sondern dass es eher die Symbolik ist, die damit einhergeht, ja. Also wir haben ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, über die Farben, die dann eben auch verschiedene Charakteristika aufweisen dahingehend oder verschiedene Menschen auch teilweise charakterisieren, ja. Also wenn man sich, das ist jetzt zwar nicht kongruent immer zu die ganze Zeit, aber es gibt schon so eine Tendenz beispielsweise, dass eben Replikanten dann eher in Blau dargestellt werden, ja. Da wird teilweise dann auch die Möglichkeit, dass Rick Deckard selbst ein Replikant ist, wird durch das Blaue auch schon vorweggenommen. Gleichzeitig, und da ist die Verfolgungsszene, die du bereits anfangs erzählt oder dargestellt hast, auch ein ganz guter Punkt. Denn auch da ist es so, dass eigentlich die Replikantin die ganze Zeit im blauen Licht dargestellt wird. Rick Deckard zwar auch, aber es gibt immer noch eher eine Tendenz zum Roten dann bei ihm. Und dann kurz vor Ende siehst du auch so diese Tendenz zum Roten im Gesicht dieser Replikantin, ja. Also man könnte es vielleicht auch so darstellen, dass vielleicht Blau dieses Nicht-Empathische in dieser Welt darstellen könnte und dieser kleine Fetzen Rot dann vielleicht dann doch diese Spur von Menschlichkeit, die vielleicht doch noch irgendwo unter der Oberfläche in dieser Welt steckt, ja. Und ich finde, dass, um nochmal das mit der Symbolik so ein bisschen weiterzuführen, dass gerade dieser Punkt von Menschlichkeit, von Empathie eben einer ist, der auch mit dieser Traurigkeit dieser Welt sehr, sehr stark in Zusammenhang ist, ne? Weil gerade wenn du als relativ armer Mensch in dieser Welt eigentlich keinen weiteren Punkt in der Lebenserfüllung hast, als ums Überleben zu kämpfen, als um dein tägliches Brot zu kämpfen, ja, eben Geld zu verdienen, um irgendwie dich über den Tag zu retten, das ist ja eine Dystopie, in der, wie soll da ein empathischer Mensch entstehen, ja? Also in einer Dystopie, in der die Menschen eigentlich nur an sich selbst denken können, um über die Runden zu kommen, ja, und um über sich selbst und vielleicht, vielleicht haben sie noch Familie oder sowas, ne, oder Angehörige oder sowas, um da über die Runden zu kommen. Ich weiß gar nicht, wie in einer solchen Welt, wie man sie im Blade Runner hat, überhaupt ein empathischer Mensch entstehen kann. Und das Witzige ist, dass ja gerade die Replikanten, die ja menschlicher als der Mensch sind, entstehen, um diese, also nicht speziell um dieses Menschliche in die Gesellschaft zu bringen, aber dass selbst sie, so gefühlskalt sie sich am Anfang auch geben, gerade durch Roy Batty wird das eben gezeigt, dann doch dieser Funken Menschlichkeit oder diese Hoffnung in dieser Welt eigentlich sind, ja. Und deswegen kann man das, gerade vor dem Hintergrund des Motivs der Empathie, kann man den Film, glaube ich, auch relativ schlecht, oder es ist ja auch ein Merkmal des Film Noir, dass es eben kein Schwarz und Weiß gibt, sondern eben, dass es immer so eine graue Zonen gibt in den Figuren, ja, und gerade dieser Gegensatz von Gut und Böse wird aber trotzdem gezeigt in einer Szene, ganz besonders, denn es gibt ja, im Prinzip ist ja dieser Tyrell, also der Chef dieser Firma Tyrell, der die Replikanten herstellt, wird ja als so eine Art Gottgestalt in diesem Film dargestellt, ja, er wird ja in komplett weißer Kleidung gezeigt, ja, es gibt ja dieses Motiv des Sehens, ne, und er hat ja diese überdimensional große Brille auf, so als der im Prinzip alles sieht, ja, und er wird dann auch von Roy Batty
als Vater bezeichnet,
bezeichnet, als Schöpfer bezeichnet auch, ne, und dann wird ihm mit Roy Batty eben so eine Gestalt entgegengesetzt, die dann in dieser Szene komplett schwarz gekleidet ist und, wo man aber auch dieses Artifizielle, dieses Künstliche, dieses nicht menschlich wirkende Gesicht dazu hat. Also im Sinne auch von den Haaren und so, diesen total weißen Haaren und so, ne? Also etwas entmenschlicht. Gleichzeitig wird da etwas Engelhaftes transportiert. Und er wird ja, er bezeichnet sich ja auch indirekt in einer Szene, in einem Gespräch mit dem Augenmacher als Engel. So, ne? Also jemand, der von oben herabkommt und so. Ich habe das Zitat mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, das ist ein bisschen schade. Und da findet man ja auch einen Gegensatz. Das heißt, er wird erst als das absolut Böse dargestellt und das wird ja dann wieder in dieser Rettungsszene negiert. Die, wenn er dann Rick Deckard eben kurz, wenn Rick Deckard eben kurz davor ist, herunterzustürzen und er rettet ihn dann eben und hält dann diesen legendären Monolog, den, so habe ich zumindest gelesen, Rutger Hauer auch so einen Tag bevor die Szene gedreht wurde, sich noch ausgedacht hat. Ne? Mit dem Tannhäuser-Tor, das hätte man sich eigentlich auch mal aufschreiben können. Aber das könnt ihr euch ja alles selber mal nachlesen. Wir müssen ja nicht alles machen.
Ja, die Szene war für mich so die Klimax des Films. Das war für mich so, so diese Quintessenz, dass sich die Replikanten, die ja eigentlich als unmenschlich gelten, die nicht zu den Menschen gehören, dieses dann doch menschliche Moment, menschlicher als der eigentliche Mensch, in sich tragen, ihrer eigenen künstlichen Natur zu widersprechen, indem sie keine ja, Killermaschinen sind, sondern dann doch zutiefst menschlich. Das ist eigentlich ja, so ein Moment für Roy Batty selbst, in dem er sich nochmal seiner eigenen Natur so widersetzt, hin zum Menschlichen. Das hat ja was mit Freiheit zu tun, mit menschlicher Freiheit. Um vielleicht nochmal drauf zu sprechen gekommen, also der einzige Mensch, von dem man hundertprozentig behaupten könnte, dass er in Blade Runner wirklich ein Mensch ist, ist eigentlich nur dieser Tyrell. Ansonsten so über jeder Figur so ein Fragezeichen, selbst über diesen Kollegen von Rick Deckard. Ja, Rick Deckard selbst weiß man, glaube ich, schon, dass er zu hoher Wahrscheinlichkeit auch ein Replikant ist. Also die Indizien eigentlich sehr eindeutig. Und Rachel natürlich auch. Und ansonsten war es das eigentlich mit den Möglichkeiten der Figuren, die ein Mensch sein könnten.
Ja, man könnte das ja vielleicht auch so interpretieren, dass diese Firma ja diese Welt so komplett übernommen hat und dass eben gerade diese Schlüsselstellen, ja, wie Polizei und so weiter, dann eben auch mit Replikanten, kontrollierten Replikanten eben dargestellt wurden. Und es gibt ja dann in, das kann man vielleicht vorwegnehmen, vielleicht, es gibt ja in Blade Runner 2049 dann auch Hinweise darauf, dass das tatsächlich geschehen ist, ja, nämlich, dass es Replikanten gibt, die noch wesentlich länger leben als nur 4 Jahre, wie das hier in diesem Film ist, ne? Beziehungsweise es gibt ja auch, also Rick Deckard wäre ja dann bereits so ein Replikant, ne? Also
das stimmt,
ja. Der dann eben länger leben könnte. Oder diese ganzen Erinnerungen, die ihn vielleicht zum Mensch machen, wurden bei ihm ja vielleicht auch nur eingespeist, ja. Also das wird ja, da wird ja mit Rachel sehr, sehr stark damit gespielt, dass sie eben Kindheitserinnerungen hat und so weiter. Und da wird ja dann auch gesagt, ja, das ist vermutlich die Nichte von Tyrell oder sowas, ne? Das sagt Rick Deckard dann zu ihr und er zerstört eigentlich ihr komplettes Menschsein damit, ja. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend.
Dahingehend hatte ich mich mal gefragt, also ich bin davon ausgegangen, dass Blade Runner ein sehr misanthropischer Film ist, ein fast also menschenfeindlicher, so ein Anti-Mensch-Film, der Menschen wirklich in einem pessimistischen Licht darstellt. Und habe mir nebenbei gedacht, ob Blade Runner vielleicht auch ein nihilistischer Film ist. Denn der eine Welt, sag ich mal, kreiert, in der es eigentlich keinen richtigen oder keinen wahren Glauben gibt. Man kann irgendwie an nichts glauben, weil alles künstlich falsch oder böse sein könnte. Aber dann gerade diese letzte Szene, Rutger Hauer bzw. Roy Batty schiebt sich auch einen Nagel durch die Hand, Alter, hat eine Taube in der Hand. Ja. Und das ist
der
dann
Jesus, ne?
Ja, genau. Und da kommen dann schon so religiöse Momente mit rein, die einen dann schon ins Philosophieren bringen könnten. Dazu müsste ich mir aber vielleicht Blade Runner noch ein paar Mal anschauen, um mir dann vielleicht noch diese Motive unterfüttern bzw. noch besser erschließen zu können. Aber dahingehend könnte man schon mal nachdenken, was dann letztendlich die Philosophie oder die eigentliche Motivik Blade Runners ist, was natürlich dann mit der letzten Szene ja sehr drastisch, sehr auch gefühlvoll, das kann man auch sagen. Blade Runner ist für mich im Verlauf des Films relativ kühl. Aber gerade diese letzte Szene mit dieser, mit diesem Monolog bringt dann da nochmal sehr viel Gefühl mit rein.
Ja. Ja, und wir fühlen ja auch mit Roy Batty eigentlich, kann man sagen. Ne? Also der Zuschauer wird ja quasi dazu animiert, diesen Menschen, wollte ich jetzt sagen, diesen Replikanten, ich sag's selber schon, ne? Diesen Menschen oder diesen Replikanten eben mit ihm auf einmal Sympathien oder Empathie mitzufühlen, ja. Also wir nehmen ihn ja tatsächlich als ein Wesen wahr, von dem wir jetzt nicht wollen, dass es stirbt, ja. Obwohl wir ja eigentlich wissen, es ist nur eine Maschine im Endeffekt, oder was heißt nur eine Maschine, ne? Aber das mit dem Religiösen ist ganz interessant. Also Glauben, würde ich sagen, gibt es in einem positiven Sinne nicht mehr, aber es gibt schon noch diesen Glauben an den technischen Fortschritt, der sich weiterhin darin manifestiert und der sich eben auch in der Tyrell Corporation und in diesem Gottstatus von Tyrell selbst manifestiert. Und das findet man eben auch auf symbolischer Ebene, was die Bildsprache angeht. Ja, also ganz, ganz oben befindet er sich. Ne, das Sonnenlicht scheint bei ihm noch rein. Ja, es ist also was anderes gibt es ja da gar nicht mehr. Auch diese ersten Szenen, wenn oder diese Szenen, wenn eben die Tyrell Corporation aufgenommen wird von außen, das erinnert fast an so einen Tempel, ja, der dann, wo man dann aufsteigen kann. Ja, und das ist also diesen Glauben gibt es schon. Nur zeigt der Film, glaube ich, ganz deutlich, dass dieses Versprechen oder dieser Glaube an den technischen Fortschritt nicht die Antwort liefern kann, dahingehend, dass es auch einen moralischen Fortschritt in der Menschheit gibt, ne? Oder in der Geschichte der Menschheit gibt, sondern technischer Fortschritt ist immer erstmal ein rein technischer Fortschritt und geht nicht damit einher, dass wir auch bessere Menschen werden, ja. Und darüber hinaus ist es eben auch, ist der technische Fortschritt dann eben auch, wird eben auch als ein Fortschritt oder als ein Aspekt dargestellt, der dann eben nicht jedem Menschen nützt, sondern eigentlich nur denen, die ihn begleiten, ja, die ihn aktiv begleiten. Also wenn man es jetzt auf unsere reale Welt vielleicht übertragen würde, an das Silicon Valley, was circa 10 Jahre vor dem Film erstmals unter diesem Begriff auch aufgetaucht ist, ja, und was sich seither, wir kennen ja diese ganzen Facebook, ne, und Google und so, und wir sehen es ja auch in unserer realen Welt, dass der Mensch immer weiter dahingehend überwacht werden soll. Also nicht überwacht werden soll im Sinne von Facebook möchte uns jetzt alle mundtot machen und so weiter und so fort, ne, und möchte wissen, was wir sagen und so, oder Amazon oder so, sondern ja, es wird zum Beispiel, also wir haben ja jetzt die Möglichkeit mittlerweile über Apple Watches zu überwachen, wie ist unser Blutdruck und so weiter, ne, und so fort, und diese Reduzierung des Menschen eigentlich auch nur noch auf Daten und so, und diese totale Überwachung, und es gibt ja auch, es wird ja auch mit dem Gedanken gespielt, ob man vielleicht nicht Gehirne transformieren kann auf Maschinen, sodass wir vielleicht dann doch ewig leben und so weiter und so fort, ne? Und man muss sich dann schon die Frage stellen, warum eigentlich, ne? Warum sollte das gemacht werden, ne? Und wenn es keinen moralischen Fortschritt gibt, einfach nur, damit wir ewig weiterleben, damit wir vielleicht ewig als Arbeiter weiterleben können und eben den unseren Chefs dienen können und dem Konzern dienen können. Es gibt eigentlich keinen Grund in der gegenwärtigen Situation, dieses Leben immer weiter zu leben und immer weiter zu denken, ja.
Und in dieser letzten Szene wird dann ja nochmal deutlich, Roy Batty stirbt dann, muss man sagen. Also er ist sich seines körperlichen Verfalls schon während der Handlung bewusst. Und in dieser letzten Szene, stirbt er, ja, einen Märtyrertod. Indem er, ja, sein Schicksal ohne Gegenwehr, ohne jegliche Aggression gegen dieses große Mysterium Tod.
Ist schwer zu formulieren,
ja. Ist auf jeden Fall schwer zu formulieren, ja. Aber er blickt seinen letzten Momenten in vollen Frieden entgegen.
Ja, das kann man so sagen, ja. Er akzeptiert das ja auch komplett, ja. Ne? Er sagt ja auch, Zeit zu sterben, das sind ja die letzten Worte, genau. Die er sagt. Ja, ich wollte noch mal auf was anderes, vielleicht könnte man auch langsam zum Schluss kommen, weil wir haben jetzt auch schon eine Stunde geredet, ne? Ich wollte aber noch auf einen anderen wichtigen Aspekt ankommen und vielleicht auch eine Art Interpretation noch mal in eine andere Richtung liefern, weil wir haben ja schon am Anfang festgestellt oder schon die Möglichkeit aufgetan, dass Blade Runner vielleicht ein Metafilm ist, also ein Film über den Film selbst, ein Kunstwerk, was sich seiner Kunsthaftigkeit bewusst ist und eben auch über das Medium des Films selbst reflektiert. Und da sind zwei Sachen ziemlich wichtig. Wir sind beide ziemlich große Fans des Projektionen-Podcasts mit Filmwissenschaftler Markus Stiegelecker und Journalist Sebastian Seidler. Und Stiegelecker ist ja einer der Vertreter der Seduktionstheorie, ja, also der sozusagen, oder die eine Theorie, die sozusagen Film als Verführung betrachtet, ja. Diese Theorie wurde im Prinzip von Baudrillard 1976 als Seduction, also französisch, ne, Seduction, zum ersten Mal formuliert und dann von Diane Hunter und Patrick Fiori, ich hoffe, ich habe gerade den zweiten Namen richtig ausgesprochen, dann auf Film übertragen, und zwar 1989 von Frau Hunter und im Jahr 2000 von Herrn Fiori. Und Baudrillard bezeichnete eben auch schon oder spielte dort mit dem Gedanken, dass eben mediale Kommunikationsprozesse eine Art seduktives, verführerisches Spiel mit sich tragen. Ja? Also Film wird hier wirklich ist hier wirklich ein Mittel der Verführung und ein Mittel, auf das man sich einlassen muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Also Film, damit er funktioniert, eben als ein Aspekt oder als ein Medium, dem man eben nicht normativ begegnen kann. Ja? Also lustigerweise genau das, was ich vorhin gemacht habe, diese Einordnung ins Cyberpunk-Genre, da sagt die Seduktionstheorie eigentlich, jeder Film muss eher für sich betrachtet werden und es macht mehr Sinn oder nur Sinn, Film für sich zu betrachten, als ihn in diese Prozesse einzubinden, ja, oder zu eben einzuordnen in dieser Hinsicht, ne? Sondern ein Film muss als eigenständiges Werk betrachtet werden und eben nicht in einem Kanon gedacht werden. Ja, so wird das gesagt. Und dahingehend, dass Filme ein seduktives, ein verführerisches Medium sind, kann ich gleich eine zweite Empfehlung geben. Ich bin nämlich auch ein sehr, sehr großer Fan, oder du ja auch, von Wolfgang M. Schmidts Filmanalysen auf YouTube. Und dieser hatte kürzlich Vertigo als den besten Film aller Zeiten dargestellt. Neben ganz, ganz vielen Aspekten, die man an dem Film besprechen kann, er hat ein halbstündiges Video dazu gemacht, was man auf YouTube finden kann, hat er dann am Ende noch dargestellt, warum Vertigo für ihn der beste Film aller Zeiten ist. Und er hat es so gesagt, dass Vertigo der ultimative Film über den Film ist. Und jetzt muss ich ein bisschen Vertigo auch spoilern, leider. Aber ich komme sonst nicht drum rum, um meinen Punkt klar zu machen. Denn in diesem Film geht es ja darum, dass sich ein Mann unsterblich in eine Frau verliebt, nämlich Madeleine. Und diese Madeleine, so stellt sich später heraus, also diese Frau stirbt. Und er begegnet dann später einer anderen Frau auf der Straße. Jetzt ist mir ihr Name leider entfallen. Verdammt. Aber ist auch nicht so wichtig. Er begegnet jedenfalls einer anderen Frau, die fast genauso aussieht wie Madeleine. Also es sind tatsächlich die Haare und die Kleidung hat sich da geändert, aber das Gesicht ist exakt so, wie man es auch von dieser Madeleine kennt. Und er verliebt sich halt dann auch in diese Frau und möchte aus dieser Frau Madeleine machen. Das heißt, er möchte, dass sie sich anzieht wie Madeleine, die gleiche Frisur hat wie Madeleine, ja, diese charakteristischen blonden Haare und dieser graue Anzug dazu oder diese graue Kleidung, die sie dazu trägt. Und dann ist es im Endeffekt so, dass sie wieder in diese Madeleine verwandelt wird. Und als Zuschauer, wenn wir diese Madeleine zum ersten Mal erblicken, im ersten Teil des Films, sind wir im Prinzip hin und weg. Sie wird nämlich als eine wunderschöne Frau inszeniert, ja. Sie wird direkt, wenn sie das erste Mal gezeigt wird, als Mittelpunkt des Raumes auch dargestellt und sie sticht durch ihre Kleidung, dieses grüne Kleid und die blonden Haare komplett heraus und sie geht dann auch weiter Richtung Bar und geht dann an der Hauptfigur, gespielt von James Stewart, vorbei. Also sie wird von Kim Novak porträtiert oder dargestellt, muss man dazu sagen. Sie geht da vorbei und die Kamera geht auch sehr, sehr nah an sie ran und auch Patrick Stewart ist komplett hin und weg von ihr, genauso wie wir Zuschauer es sind. Und das Interessante daran ist, dass sie am Ende ja wieder wird diese andere Frau zu Madeleine gemacht und es stellt sich dann, das ist ein Twist im Film, es stellt sich dann heraus, dass Madeleine in der ersten Hälfte des Films gar nicht gestorben ist, sondern dass diese Frau, die auf der Straße dann eben war, eine Schauspielerin war, die diese Madeleine dargestellt hat. Und obwohl wir ja wissen, dass diese Madeleine im Nachhinein nicht die echte oder dass das eine Illusion ist, ja, etwas, was nicht real ist, sind wir trotzdem wieder ergriffen. Wir sind trotzdem wieder hin und weg und hoffen, dass das alles irgendwie gut für die beiden ausgeht. Wir sind uns also darüber bewusst, dass das eine Illusion ist. Gleichzeitig verlieren wir uns aber wieder in dieser Illusion, ja, und finden das wundervoll und so. Und so ist es ja im Endeffekt auch mit Film. Wir wissen ja, wenn wir auf die Leinwand gucken, sehen wir nur einen Film, wir sehen eine fiktionale Geschichte, aber zugleich trauern wir, wir lachen, wir weinen, ja, wir zeigen Gefühle und hoffen, dass das für die Figuren alles gut ausgeht und dass es für sie schlecht ausgeht wiederum. Und sind trotzdem voll ergriffen. Das ist eigentlich das, was den Film dann ausmacht. Und deswegen sei Vertigo, laut Wolfgang M. Schmidt, eben der beste Film überhaupt. Ich finde, dass das auch eine Rolle spielt in Blade Runner. Und zwar hinsichtlich der Figur Rachel. Denn Rachel wird ja auch, wenn sie dann in der Wohnung von Rick Deckard ist, eben auch uns so wunderschön präsentiert. Sie setzt sich dann an diesen Tisch. Wir sehen, wie sie ihre Haare aufmacht. Ja, wir sehen diese roten Lippen, diese braunen Augen, ja, und auch vorher schon diese Szenen, wenn sie im Büro von Tyrell raucht, diese leuchtenden Augen, ja, die sie ja dann im Endeffekt als Replikantin kennzeichnen. Und auch da, zumindest geht's mir so, sind wir auch ergriffen. Wir sehen diese wunderschöne Frau, von der wir hoffen auch, dass es gut für sie ausgeht, dass diese Liebesbeziehung zu Rick Deckard funktioniert. Gleichzeitig sind wir uns ja darüber bewusst, dass es eine Replikantin ist, dass es eine Illusion ist, ja, und dass wir zu diesem Zeitpunkt wissen wir auch noch gar nicht, dass Replikanten eben auch so viel fühlen können, ja, und dass wir so mit ihnen mitfühlen können. Trotzdem sind wir eben so ergriffen. Und das ist eigentlich auch ein Bezug, den man zwischen Vertigo und Blade Runner herstellen kann. Mhm. Und deswegen ist Blade Runner für mich auch ein Film über den Film. Das wird in Vertigo noch deutlich weiter ausgeführt. Ja, da wird ja wirklich Kim Novak uns sehr, sehr oft präsentiert. Und das wird uns richtig reingedrückt, eben auch diese Lesart, kann man sagen. Ja, aber Blade Runner hat das eben auch. Deswegen ist Blade Runner für mich auch eben ein Film über den Film. Zugleich steht Rachel auch speziell nochmal aus meiner Sicht für den Film Blade Runner, denn du hast ja gesagt, der Film war auch beim ersten Schauen ziemlich schwer, ja, und ziemlich hat sich dir nicht so richtig erschlossen, und genau das ist ja das, was Rick Deckard dann in dieser Szene auch passiert, wenn er zu ihr geht, ja, er erblickt sie ja auch, er ist ja auch, steht ja auch auf sie, um es mal so salopp zu sagen, ja, ist angezogen von diesen roten Lippen, diesen roten Fingernägeln, ja, rote Fingernägel, haben wir schon bei Pulp Fiction geklärt, auch immer ein Zeichen für eine sexualisierte Frau, ne, für eine anziehende, attraktive Frau. Und er will sie ja küssen und sie erwidert das ja nicht, ja, also sie erschließt sich ihm auch nicht oder sie öffnet sich ihm auch nicht, und genau so ein Film ist eben auch Blade Runner aus meiner Sicht, ja, ein Film, der, bei dem wir zwar mitfühlen, auch mit den einzelnen Figuren dann, der sich aber im Nachhinein dann auch nicht erschließt, der sich dann auch vor allem im letzten Moment nicht erschließt, wenn wir uns dann die Frage stellen, ist Rick Deckard jetzt eigentlich ein Replikant oder ist er eigentlich ein richtiger Mensch, oder was sagst du dazu?
Also ich finde deine Ausführungen sehr beeindruckend. Das zeigt für mich einfach, dass Blade Runner auch zu diesem Universum, zu dieser Dimension dazugehört. Eine Metaebene eröffnet, die man jetzt ja wiederum doch intertextuell erschließen kann. Du hattest ja gerade gesagt, dass man Filme als singuläres Werk betrachten sollte und darin in dem Werk arbeiten sollte. Mhm. Aber trotzdem nutzen sie ja so parataktische Paradigmen, die dann, sag ich mal, so diesen Pool an Filmen irgendwo ausmachen.
Genau, ja. Also sie lassen sich schon zuordnen. Ja. Das wollte ich damit gar nicht abstreiten. Ja, also man kann ja Filme in verschiedene Epochen schon einteilen. Klassiker, Hollywood, Film oder Genres, Film Noir und so weiter und so fort. Ne? Aber eben, dass man bei der Betrachtung von einem Film eigentlich nur wirklich weit kommt, wenn man ihn für sich betrachtet, ja, wenn man die Bildsprache analysiert, die Musik, die Charaktere, ja, die einzelnen, die Dialoge und so weiter und so fort, was da alles noch ausgedrückt wird.
Ja. Sehr beeindruckend.
Och Gott, das höre ich natürlich sehr, sehr gerne. Ja. Aber das Lob geht eigentlich an Herrn Schmidt, der mich erst durch diese Analyse von Vertigo erst auf diesen Gedanken gebracht hat, muss man dazu sagen. Aber vielleicht ist das ja auch alles Unfug. Aber für mich hat das ziemlich viel Sinn gemacht. Vielleicht, egal. Möchtest du noch irgendwas sagen zu diesem fantastischen Film? Was ist denn jetzt dein finales Fazit vielleicht, nachdem wir den Film jetzt nochmal besprochen haben?
Also der Film hat mich auf jeden Fall so ein bisschen angefixt. Also so dieses ganze Mysterium Blade Runner gefällt mir sehr, fühle ich mich wohl drin, arbeite ich gern mit. Und jetzt fehlt natürlich noch der nächste große Brocken, Blade Runner 2049, der mir noch bevorsteht. Ich habe alles schon in die Wege geleitet, dass ich den in den nächsten Tagen oder wenigen Wochen sehen werde.
Auf jeden Fall auch die Kurzfilme schauen, ganz, ganz wichtig. Ja, die Kurzfilme sind auch sehr, sehr großartig. Kann sich jeder auf YouTube auch angucken, die sind komplett frei.
Und da bin ich mal gespannt, wie ich nach dem Sequel dann nochmal über das ganze Blade Runner-Ding denken werde. Wird auf jeden Fall, denke ich mal, sehr interessant, gerade da nochmal Harrison Ford, den gut gealterten Harrison Ford mit dem fantastischen Ryan Gosling Seite an Seite zu sehen.
Wir werden über Blade Runner 2049 auch noch sprechen, allerdings nicht in nächster Zeit, denn es gibt einen Grund, warum wir das erst später machen werden. Das eröffnen wir euch aber dann noch im Verlaufe des Jahres, wenn es denn dazu kommt, müssen wir mal gucken, wie sich die aktuelle Situation entwickelt und so. Wollen wir jetzt vielleicht schon verraten, um was es in der nächsten Folge von Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe und Lukas Gröning, gehen wird?
Das können wir gerne machen. Wir müssen ja gar nicht so viele Schritte gehen.
Wir müssen nicht so viele Schritte gehen. Aber wir gehen keine Schritte vor, sondern wir gehen eigentlich zurück, kann man sagen.
Ne? Das stimmt. Und bleiben gleichzeitig beim gleichen Regisseur.
Ja, wir bleiben beim gleichen Regisseur. Soll ich es einfach sagen?
Sag's mal.
Es fehlt ja jetzt von den richtig großen Ridley Scott-Filmen, also man könnte natürlich noch über Legende, über Prometheus sprechen und so, das wäre auch ziemlich interessant. Es fehlt aber von den Filmen, die wirklich so als ewige Meisterwerke vielleicht des Regisseurs in die Liste oder in die große, in das Filmuniversum eingegangen sind, fehlt eigentlich noch so ein Film. Und ihr wisst jetzt wahrscheinlich schon, welcher das ist. Das ist nämlich der 1979 erschienene Space-Horror-Film, um das mal so zu sagen, Alien.
Ja, auch einer der für mich ja besten Horrorfilme, die ich kenne. Ich habe mich noch nicht näher damit, auch mit diesen Folgefilmen, noch nicht so nah beschäftigt, dass ich jetzt, sag ich mal, sattelfest bin, was da die Metaebene betrifft. Aber schon als sehr junger Rezipient hat mir Alien sehr, sehr zugesagt, auch Teil 2, Teil 3. Alles sehr, sehr spannende Filme, aber so dieses Baby, so diese Perle.
Baby ist ein schönes Stichwort im Zusammenhang mit dem Film. Das Baby
ist tatsächlich ja Alien von Ridley Scott. Sehr geil.
Alles klar. Dann belassen wir es für heute bei euch. Wünschen euch noch ganz, ganz viele schöne Stunden, nachdem ihr diese Filmbesprechung gehört habt. Grüße gehen raus an Wolfgang M. Schmidt und an die beiden Protagonisten von Projektionen, Kinogespräche, ganz fantastische Formate, die sich auch mit Filmen beschäftigen, die ihr unbedingt auschecken solltet. Wir kriegen keine Werbung dafür, muss man dazu sagen. Wir kennen die auch nicht persönlich. Das heißt, ihr könnt unserem Urteil dahingehend vielleicht eher vertrauen, als wenn wir jetzt mit denen verbunden wären, in wirklich einer klaren Hinsicht. Euch das Allerbeste und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit Alien.